Ja, ich habe heute Morgen gemerkt, dass ich den Titusbrief begonnen habe und jetzt schließe ich ihn ab. Ich denke, hiernach kommt kein Thema mehr, dann sind nur noch ein paar Grüße übrig geblieben. Und ich möchte euch heute mitnehmen in dieses Thema, der geistliche Lehrer. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kann jetzt abschalten, denn der geistliche Lehrer ist nicht nur der Pastor gemeint und das sind auch nicht die Prediger alleine gemeint. Ich glaube, wir können uns heute alle damit identifizieren. Ja, vielleicht ein kleiner Rückblick zum letzten Wochenende, wo wir das Thema davor hatten. Es ging darum, dass der Mensch und Gott einmal gegenübergestellt wurden. Und über den Menschen steht nicht viel Gutes. Ja, der Mensch ist aus einer sündigen Natur, sage ich mal, aufgewachsen. Und in dem Menschen drin ist nichts Gutes. Und da stand auch, dass er ohne Einsicht ist. Der Mensch verweigert den Gehorsam gegenüber Gott. Er ist versklavt in den Begierden und so weiter. Ja, es ist wirklich nicht viel Gutes. Daher brauchen wir Gott. Daher brauchen wir die Errettung und die Erlösung, weil wir nicht alleine aus diesem Zustand wieder rauskommen. Und dann ist da Gott, der uns so unendlich geliebt hat und der uns allein durch die Gnade gerettet hat. Und diesen Punkt hatte Dennis nochmal so gut beleuchtet, dass jede Anstrengung, die wir unternehmen, sie bringt nichts am Ende. Ja, da stand auch, hätten wir uns selbst bemüht und alles Mögliche getan, das hat alles gar keinen Wert. Denn vor Gott sind wir trotzdem schuldig. Und Gott hat so einen wunderbaren Plan durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns durch seine Gnade erlöst und gerettet. Und das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk, wo wir nichts für tun konnten, wo wir nichts gegen geleistet haben. Und trotzdem versucht der Mensch immer wieder, irgendwie diese Gnade zu schmälern, indem er selber durch gute Taten und Gesetze und so weiter versucht, Gott irgendwie entgegenzukommen. Ja, aber allein die Gnade genügt. Das sagt ja die Bibel uns. Ich möchte euch einladen, den Text mitzuverfolgen. Ich werde aus der Genfer Übersetzung lesen. Wir lesen die Verse aus Titus 3 von 8 bis 11. Auf diese Botschaft ist Verlass und ich möchte, dass du die Wahrheit dieser Aussagen mit allem Nachdruck bezeugst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, es sich zum Ziel setzen, mit ganzer Hingabe Gutes zu tun. Ja, sich nach dieser Botschaft zu richten ist gut und für jedermann von Nutzen. Den törichten Spekulationen hingegen, den Auseinandersetzungen um Geschlechtsregister und den Streitereien und Wortgefechten über das Gesetz geh aus dem Weg. Denn sie sind sinnlos und bringen keinen, auch nur den geringsten Nutzen. Wenn jemand, der Irrlehren verbreitet, sich trotz wiederholter Warnung nicht zurechtweisen lässt, dann untersage ihm jedes weitere Auftreten in der Gemeinde. Denn in einem solchen Fall kannst du sicher sein, dass der Betreffende sich bewusst für einen verkehrten Weg entschieden hat. Er spricht sich durch sein fortgesetzten Sündigen selbst das Urteil. Ja, hier steht gleich zu Anfang, auf diese Botschaft ist Verlass. Von welcher Botschaft spricht Paulus hier? Genau, das ist die Botschaft, die wir im Vers 7 bis 9 gesehen haben. Ja, Vers 4 bis 7. Und genau das Thema, was wir letzte Woche hatten. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, Gott hat uns aus Liebe und Barmherzigkeit durch Jesus gerettet. Uns ein neues Leben durch den Heiligen Geist geschenkt und uns das ewige Leben versprochen. Nicht, weil wir gut waren, sondern weil er gut ist. So, das ist vielleicht so einmal ganz kurz zusammengefasst, worum es geht, welche Botschaft hier eigentlich so im Vordergrund steht. Und hier wird einfach ja, das Augenmerk darauf gelegt, allein und einzig diese Botschaft ist wichtig. Ja? Und dann kommen hier diese ganzen Nebensächlichkeiten, die so in einer Gemeinde halt auftreten. Ja, und da warnt uns das Wort einfach dafür, oder dass man sich da irgendwie verstricken kann in Dinge, die eigentlich ja unwichtig sind und nicht so relevant sind. Und auf diese Botschaft ist Verlass. Und ich glaube, das muss auch irgendwo, diese Botschaft muss unser Fundament sein. Und man merkt auch, eine Gemeinde, die älter ist, ja, wir sind 30 Jahre alt, ist nicht mehr ganz so jung, man merkt manchmal, wie so ein Stillstand. Es geht um viele Nebensächlichkeiten, es geht um Dinge, die eigentlich unnütz sind und so weiter. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dazugehören, also ich merke schon, das Evangelium ist immer noch im Vordergrund. Und ich wünsche mir, dass auch in unserem persönlichen Herzen, in unserem Glaubenswandel, dass wir da auch unser oberstes Ziel immer noch das Evangelium bleibt. Und dass man sich nicht zu sehr in manchen Themen versteift. Ich habe meine Predigt so in vier Teile, genau. Und der erste Punkt, den ich aus dem achten Vers sehe, Glaube zeigt sich in guten Werken. Und wo ich mir diesen Punkt so aufgeschrieben habe, habe ich selber gedacht, oha, das ist ja irgendwie jetzt ein Widerspruch zur letzten Predigt. Ja? Dennis hat ganz klar gesagt, die Werke zählen nicht, sondern nur allein die Gnade Gottes. Und jetzt komme ich mit meinen Werken hier an. Ja, das ist kein Widerspruch. Ne? Dieses Problem hatte auch schon Martin Luther in der Bibelübersetzung. Da ging es um den Jakobusbrief. Und wo Martin Luther diesen Brief übersetzte und irgendwie einteilen wollte, wollte er ihn am liebsten aus der Bibel rausschmeißen. Er sagt, das passt gar nicht zum Kontext der Bibel. Ja, wahrscheinlich hat er sich vorher mit dem Römerbrief befasst und hat so gedacht, oha, wo stecke ich diesen Brief bloß hin oder wie erkläre ich das den Leuten? Und Luther sagte selber, darum will ich ihn nicht in meiner Bibel haben, doch widerstrebe ich niemand, der ihn haben will. Ja, das sagt er über den Jakobusbrief. Denn scheinbar ist er gegensätzlich, aber wenn man so den Kontext betrachtet, dann merken wir, es ist einfach eine Ergänzung. Und es sind eigentlich zwei verschiedene Themen. Jakobus 2, Vers 17 steht, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Also der Glaube zeigt sich durch Werke. Und er gibt hier auch ein Beispiel an und sagt, wenn wir jemanden sehen, der nackt ist und hungrig ist und dann zu ihm kommen und ihm Gottes Segen wünschen und ihm wünschen, dass ihm warm wird und dass er Essen bekommt und dann aber weitergehen, dann ist das Glaube, der tot ist. Ja? Es hilft diesem Menschen in dem Moment nicht weiter. Und danke Heike eben für dein Zeugnis. Heike lädt uns ein, mit ihr Gemeinschaft zu haben. Und wenn wir sagen, wir wünschen dir alles Gute und nicht handeln, dann ist das im Prinzip nichts wert, ja, in dem Moment. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben gemeint. Wenn wir von der Liebe Gottes reden und bezeugen, aber diese Liebe nicht leben, dann ist es nur Gefasel, dann ist es nur geredet, aber nichts dahinter. Ja, die Menschen wollen Taten sehen. Und ich glaube, ein tiefer Glaube, ja, wenn wir in Jesus verwurzelt sind, der bewegt uns automatisch zu solchen guten Früchten. Und in Römer steht, Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Und hier geht es darum, als wir noch Sünder waren, da konnten wir nichts dafür tun, um etwas gerechter zu werden. Sondern da war alleine die Gnade Gottes, die zählt. Und da ist es wichtig, dass wir uns komplett auf die Gnade Gottes beruhen. Denn er allein kann uns retten, sonst keiner. Nicht durch gute Werke. Und wenn wir uns andere Religionen anschauen, dann merken wir immer, man muss gute Werke bringen, man muss irgendwie gute Dinge erfüllen und so weiter. Deswegen, Jesus hat uns durch seine Gnade gerecht gemacht vor Gott. Und das ist unglaublich. Ja, was war Kreta für eine Gegend? Welche Probleme gab es auf Kreta? Ja, dieser Brief ist ja zu Titus, der auf Kreta war, geschrieben worden. Kreta war bekannt für eine raue Kultur, für moralischen Zerfall und religiöse Verwirrung. In Titus 1, Vers 12 steht, es hat einer von ihnen gesagt, ihr eigener Prophet, die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Also das war so der Zustand auf dieser Insel in der Gesellschaft. Und nun entsteht hier diese junge Gemeinde mit Titus als Pastor. Und die Christen leben da. Ja, sie sind im Fokus, sie sind auffällig. Ja, hier sind jetzt Gläubige. Und für die jungen Christen damals in dieser Gesellschaft, wo Egoismus, Lüge, Gier, Gewalt und wo das alles Normalität war, da wollte Paulus oder gab Paulus ihnen daher diesen Befehl oder diese Aufforderung mit, dass sie in so einer Gesellschaft ja herausragen sollen mit guten Werken. Ja, das ist ja wichtig, das ist ja auch ein Zeugnis. Es war wichtig, dass die Christen einen anderen Lebensstil zeigten, ja, der durch Liebe, durch Wahrheit geprägt ist und durch gute Werke. Im Römischen Reich gab es zwar auch den Gedanken, Gutes zu tun, aber meist beruhte er auf Stolz oder Pflichtgefühl oder Anerkennung. Ja, deswegen haben es die Menschen auch getan. Aber hier, wir Christen oder die Christen damals wurden aufgefordert, wirklich aus dem Glauben heraus diese guten Werke zu tun. Und wie ist das heute in unserer Gesellschaft? Galt das nur damals für die Kreter, für Titus und seine Gemeinde? Nee, auf keinen Fall. Es gilt genauso für uns heute, ja, dass wir ja gute Werke zeigen. Ja, nicht nur quasseln, sondern auch mal gute Taten folgen lassen. Und das merkt man immer wieder, dass man irgendwie unter die Lupe genommen wird. Also ich merke das bei mir auf Arbeit zum Beispiel. Man guckt schon, wie ich handle, wie ich mich ja gebe dort. Bin ich gerecht? Bin ich zuverlässig? Kann man sich auf mich verlassen? Ist mein Wort? Ist da auch eine Wahrheit hinter? Oder bin ich ein Heuchler? Und da wird genau auf uns geguckt, auch wenn wir das manchmal vielleicht nicht wahrnehmen wollen. Ja, wenn wir uns als Christen ausgeben, dann ist es meistens die Tat, die wir tun, die wird angeschaut und nicht das, was wir erzählen. Ja, wir können noch so viel predigen und evangelisieren unseren Arbeitskollegen, aber wenn sie sehen, dass wir unfair sind, dass wir zornig sind und dass wir ja, falsch handeln, dann ist das alles nichts wert, was wir erzählen. Es ist wichtig, dass wir einen missionarischen Blick haben, dass wir unser gesprochenes Wort, dass es bekräftigt wird durch unser Tun. Es gibt noch einige andere Bibelstellen, die uns ja auffordern, gute Werke zu tun im Glauben. Epheser 2, 8 bis 10 zum Beispiel. Ich fasse nur zusammen. Glaube rettet, aber Gott hat uns für gute Werke geschaffen. Ja, wir dürfen es nie verwechseln. Gerettet werden wir durch Glauben allein. Aber der Glaube zeigt sich in guten Werken. Jakobus 2, 17 haben wir eben schon gelesen. Echter Glaube zeigt sich im Handeln, in dem, was wir tun. Matthäus 5, 16, da spricht Jesus von dem Licht. Gute Werke sind ein sichtbares Zeichen für unseren Glauben. Ja, sind wir als Licht unterwegs oder wie sind wir unterwegs? 1. Timotheus 6, Vers 18. Glaube drückt sich auch im sozialen Handeln aus. Ja, sind wir sozial eingestellt oder sind wir eher gierig oder wollen nicht helfen? Galater 5, Vers 6, Glaube wirkt durch Liebe und diese Liebe wird in der Tat sichtbar. Also wenn wir Liebe predigen, dann erwarten die Menschen auch, dass wir ja, in Liebe handeln. Stellen wir uns vor, wir haben ein Auto, ein schönes Auto, vielleicht ein neues Auto gekauft und ich habe den Schlüssel in der Hand und schwärme unglaublich von dem Auto. Das hat so und so viel PS, so ein tolles Fahrkomfort und was weiß ich, eine gute Stereoanlage und so weiter. Und ich erzähle immer nur davon, stecke aber nie den Schlüssel rein und fahre endlich mal los. Ja, dann kann ich erzählen, was ich will und die Menschen werden sagen, ja dann komm, fahr mich mal eine Runde, du erzählst doch immer von dem schönen Auto. Ja, das wäre Glaube, der tot ist, der einfach ohne Taten ist. Ja, wir haben einen mächtigen Gott, wir haben eine tolle Botschaft, einen Gott, der wirklich uns alles anbietet und der uns Halt schenkt im Leben. Aber wenn wir daraus keine Früchte in uns sichtbar sind, dann ist das, als wenn wir einen Autoschlüssel in der Hand haben und nie diesen Schlüssel nutzen. Das zweite, meide fruchtlose Diskussionen. Das sehen wir im Vers 9. Ja? Da geht es um törichte Spekulationen, Auseinandersetzungen, die keinen Sinn ergeben, die Streitereien und so weiter. Was waren das denn für Streitfragen? Hier geht es um Diskussionen, die sinnlos sind, die zu nichts führen, zum Beispiel über irgendwelche Theorien, unwichtige Lehren oder nebensächliche Meinungsverschiedenheiten. Und wahrscheinlich gab es das in dieser Gemeinde und dafür wurde ihnen die Bühne gegeben. Und das ist natürlich sehr schlecht für die Förderung der Gemeinde. Und das ist auch schlecht nach außen hin, ja, wenn Menschen mitkriegen, da wird immer nur gezankt. Und ich weiß, wir haben auch Sachen in unserer Gemeinde ja erlebt, hier in diesen letzten 30 Jahren, wo viele oder wo auch unnötige Diskussionen waren, wo vielleicht die Lehre falsch verstanden wurde oder man hat sich auf Punkte fokussiert, die eigentlich nicht so wichtig sind, die alle nebensächlich sind. Und das Ganze so aufgebauscht, dass man am Ende ja vielleicht auch viele Menschen verloren hat. Und teilweise sehr unrühmlich. Hier steht geschrieben über Geschlechtsregister. Also die Juden haben über Geschlechtsregister gestritten oder sie haben sich sehr damit beschäftigt, weil sie zurückverfolgen wollten, aus welchem Stammbaum sie kommen, aus welcher Herkunft sie kommen und so eine geistliche Autorität beweisen wollten. Ja? Sie wollten sich irgendwie höher stellen und das war auch ein Problem. Es gab Zänkereien und Streit über das Gesetz. Also es gab Diskussionen über das mosaische Gesetz, ja, das Gesetz, was Mose ihnen gegeben hatte. Denn Jesus hatte jetzt eine andere Lehre gebracht oder, sag ich mal, für die Juden damals neu. Und nun gab es diese Probleme halt, welches Gesetz müssen wir unbedingt anwenden, welches nicht mehr so sehr und so weiter. Ne? Das war dann gerade am Anfang der Gemeinde war sehr, gab es viele Diskussionen darüber. Und ich würde sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Problem der alten Gemeinden, sondern es ist immer noch heutzutage. Wir haben so viele Gemeinden in unserem Kreis hier und trotzdem merke ich, dass man nicht gemeinsam den Weg geht. Ja? Weil die haben ihre Ansichten, die anderen haben diese Ansichten und eine heißt Brüdergemeinde, eine heißt Bruderhand und eine heißt FEG und so weiter. Wir gehen irgendwie nicht diesen gemeinsamen Weg. Ja, wir haben unseren runden Tisch, unsere Gemeinden, aber es gibt Gemeinden, die uns komplett von uns distanzieren. Ja, nicht weil die Lehre falsch ist, nicht weil Jesus das Haupt der Gemeinde ist, sondern es geht um eigentlich belanglose Sachen. Ja, was darf ich tragen, was darf ich nicht tragen und so weiter. Das sind Dinge, die uns auseinanderbringen. Aber die Botschaft, das Evangelium, sollte uns eigentlich zusammenschweißen. Es sollte die Gemeinden zusammen verbinden. Es geht eigentlich nur um Nebensächlichkeiten. Und das ist schade und das ist irgendwie traurig, weil wir nicht eine Stimme sind. Ja, wir sind so viele, aber sind doch, jeder geht so seinen Weg. Und das ist eigentlich nicht der Kern des biblischen Fundaments. Ja, es geht um Nebensächlichkeiten. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir auch, dass wir nicht über Nebensächlichkeiten diskutieren. Es ist schön und gut, dass man neue Erkenntnisse im Wort lernt und so weiter. Aber es soll nie das Hauptthema irgendwie stören. Das Hauptthema ist immer Evangelisation. Ja, wir wollen das Evangelium den Menschen bringen, die es wirklich nötig haben. Wir wollen Menschen retten oder Jesus zu Jesus bringen. Das dritte, weise spaltende Personen zurecht. In der Schlachterübersetzung steht das so, sektiererischen Menschen weise ab nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung. Und sektiererischer Mensch, im Griechischen übersetzt, Häretikus, was wörtlich meint, jemand, der Spaltung verursacht, weil er bewusst eigene Lehren oder Meinungen über das Evangelium stellt. Also jemand, der bewusst ja irgendwie so eine Spaltung hervorrufen möchte, der bewusst diese Streitthemen immer wieder anfängt und immer wieder, ja, der die auch fördert. Und das ist ganz gefährlich, wenn man solche Menschen hat, die sind schwierig. Da wird man immer wieder abgelenkt und verfehlt eigentlich das eigentliche Ziel, worum es eigentlich in der Gemeinde geht. Und hier steht, sagt Paulus ganz klar, wie mit solchen Menschen umzugehen ist. Was ich hier toll finde, Paulus sagt nicht, schließ sie aus und fertig, Problem beseitigt. Nein, Paulus sagt, ermahne sie, ne, nicht nur einmal, auch zweimal, und dann nimm sie vom Dienst weg. Ne? Also hier zeigt, dass man, dass es wichtig ist, dass wir mit diesen Menschen arbeiten, dass wir ihn vielleicht wieder zurechtweisen können. Und das ist das, was Paulus hier so so hervorhebt, dass er ihn nicht direkt ausschließen möchte. Denn jeder Mensch ist sehr wichtig und sehr wertvoll. Ja? Jeder Mensch ist vor Gott sehr wertvoll. Und wir wollen ihn wirklich zurechtbringen und ihn schützen. Aber zum Schutz der Gemeinde muss man manchmal eine Abgrenzung schaffen. Nicht aus Hass, sondern aus Verantwortung. Ja? Die Gemeinde muss geschützt werden. Ja, was lernen wir? Einheit der Gemeinde ist schützenswert, ist wichtig. Lehre und Gemeinschaft sind kein Spielplatz für persönliche Meinungskämpfe. Spaltung schadet dem Zeugnis der Gemeinde. Ja, es ist nicht gut, wenn sich Spaltung in der Gemeinde ergibt oder entsteht. Gesunde Korrektur gehört auch in die Gemeinde. Es tut weh, aber es ist wichtig. Christen brauchen klare und liebevolle Zurechtweisung, wenn es falsch läuft. Und das Ziel dabei sollte immer Heiligung sein und Heilung. Heilung des Menschen. Das ist wichtig. Falsche Lehre und ständiger Streit dürfen nicht toleriert werden. Paulus ruft zur klugen, aber zu konsequenter Haltung auf. Und hier geht es um geistliche Reife, um zu erkennen, wann Reden nichts mehr bringt und wann Abgrenzung nötig ist. Und das Letzte, Glaube und Ordnung in der Gemeinde. Vers 11 fasst eigentlich oder begründet das konsequente Handeln aus dem Vers 10 eigentlich. Und hier ist auch wieder das griechische Wort für verkehrt, so wie es hier steht. Ja, sie sind verkehrt, sie gehen den verkehrten Weg. Heißt extrepo, bedeutet verdorben, verdreht, innerlich verkehrt. Also der Mensch ist hier komplett verkehrt. Er lässt sich nicht mehr belehren und lebt bewusst gegen Gottes Ordnung. Ja, so ein Mensch wird hier beschrieben. Er beschreibt hier, dass er durch sein eigenes Verhalten sich eigentlich selber das Urteil spricht. Ja, so wie er sich verhält, muss ihn keiner mehr verurteilen. Also er hat es selber schon getan. Wer absichtlich spaltet oder falsche Lehre verbreitet, obwohl er ermahnt wurde, zeigt durch sein Verhalten, dass er innerlich schon lange von dem richtigen Weg abgekommen ist. Ja, das zeigt einfach, wie es in seinem Herzen aussieht. Und solchen Menschen muss man irgendwie zurechtweisen. Notfalls muss man sie ausschließen. Zum Schutz der Gemeinde. Und dieses unbußfertige Verhalten, das zeigt den Zustand eines Menschen, wie er im Herzen ist. Und so kann es dazu kommen, dass er komplett von Gott weggeht. Ja, ich habe vorhin gesagt, mir sind so viele Menschen so in den Sinn gekommen, die wirklich Gott den Rücken gekehrt haben. Und das passiert meistens nicht von heute auf morgen. Da ist ein langer Prozess dahinter, dass Menschen irgendwie langsam auf einen falschen Weg geraten und dann entwickelt sich das so nach und nach. In der Bibel steht in 4. Mose Kapitel 16, da steht die Geschichte von Korach. Ja, das war dieser Mann, der sich gegen Mose und Aaron erhoben hat. Und er hatte 250 Männer, ja, sag ich mal, schon beeinflusst und sie standen alle hinter Korach. Und nun war es so, dass er Mose und Aaron vorgeworfen hat: Wieso, ihr seid doch nicht die alleinigen Geistlichen hier bei uns. Wir gehören doch alle zu diesem Volk und haben genau das gleiche Recht wie ihr mit Gott, ja, diese Gemeinschaft zu haben. Und Mose war natürlich, brachte das Ganze vor dem Herrn und er merkte, dass das kommt nicht von Gott. Ne? Das ist, ja, er hat sich selber erhoben und so stellte Mose diese Männer auf eine Seite und er und das Volk und sagte zu dem Volk, wen wollt ihr euch anschließen? Und Gott bestrafte diese Männer und Korach, indem er die Erde aufgetan hat und die alle lebendig vergraben hat. Das ist natürlich eine krasse Geschichte, wie Gott damals so gehandelt hat. Aber heute ist es ähnlich, nur im Geistlichen. Ja? Wenn wir uns erheben oder wenn sich Menschen erheben, gegen nicht unbedingt gegen den Pastor, sondern allgemein gegen die Lehre, gegen das Wort Gottes, was eigentlich ganz konsequent ist, dann müssen wir vielleicht schwere Entscheidungen treffen und diesen Menschen dann ja, Abstand von ihnen nehmen. Ja, ich möchte einmal kurz zusammenfassen die Punkte. Glaube zeigt sich in guten Werken, ne? Das haben wir zu Anfang besprochen. Glaube soll nicht allein Kopfsache sein, sondern Glaube soll unser Leben verändern zeigen. Ja, die Frucht des Geistes, die muss sichtbar sein. Und es gibt so viele davon. Und Gott hat uns auch eine Geistesgabe gegeben, wo wir uns entschieden haben, ihm nachzufolgen. Das haben wir letztes Mal im DLM-Kurs besprochen. Jeder Mensch, der gläubig geworden ist, der hat eine Geistesgabe bekommen. Und diese Gabe, die ist dafür da, um andere zu dienen. Ja, und diese muss sichtbar werden. Gute Werke sind eine Frucht des Glaubens. Es ist nicht die Voraussetzung der Errettung, aber es ist eine Frucht des Glaubens. Ja. Zweitens, nicht über alles muss diskutiert werden. Es gibt Themen, die nur zur Spaltung führen, die die Gemeinde nicht voranbringen, die uns nicht weiterhelfen. Paulus sagt, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren sollen, auf das Evangelium. Drittens, Spaltung ist eine ernste Sache. Also wer bewusst Unruhe und falsche Lehren verbreitet, soll ermahnt werden. Und wenn sich jemand nicht korrigieren lässt, dann muss klare Grenzen aufgezeigt werden. Was nicht immer einfach ist, aber was notwendig ist zum Schutz der Gemeinde. Das eigene Verhalten zeigt den Herzenszustand. Wer sich wiederholt gegen gute Lehre stellt, verurteilt sich selbst. Und es geht dabei nicht um die Verurteilung durch Menschen, sondern um Selbsterkenntnis durch Verhalten. Ja, viel Theorie, wenig so vielleicht praktisch zum Mitnehmen. Ich wünsche euch aber einfach im Nachdenken, was ist für dich vielleicht persönlich? Welche Kämpfe erlebst du? Vielleicht gibt es Dinge, wo du schon länger drüber nachdenkst. Ist das denn alles so richtig? Prüfe es vor Gott, ob es eine Diskussion wert ist, ob es etwas ist, was die Gemeinde fördert, was das Evangelium fördert, oder sind es Dinge, die wir vielleicht abhaken müssen. Ich wünsche dir ganz besonders, dass du ja, in der Gesellschaft, im Alltag, dass dein Glaube wirklich sichtbar ist. Ne? Das, was wir glauben, dass dieser verändernde Glauben wirklich eine gute Frucht entstehen lässt. Und ich glaube, das ist so auch die zentrale Botschaft hier, dass die Frucht in unserem Leben erkennbar ist. Das wünsche ich mir und wünsche ich dir ganz persönlich. Amen.